Wir alle haben Träume im Leben, doch nur wenige von uns finden den Mut, diese Träume auch wirklich zu verfolgen, und wenn Menschen das dann doch mal tun, entstehen nicht selten Filme darüber. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Essay hier bei A42, dem Filmpodcast über A24, Arthouse und mehr von und mit den verdammten Nerds. Atlanta im Bundesstaat Georgia im Mai 1990. Ein junger Mann schließt sein Bachelorstudium mit Bestnoten ab. Seine Fächer: Geschichte und Anthropologie. Seine Kurse, zum Beispiel die Apartheid in der südafrikanischen Gesellschaft und die afrikanische Gegenwartspolitik und die Ernährungskrise in Afrika. Fast überall stehen nur Einser auf seinem Abschlusszeugnis, die Eltern sind stolz. Doch den jungen, frisch gebackenen Akademiker interessiert das alles überhaupt nicht. Er hat innerlich und heimlich schon längst mit seinem alten Leben abgeschlossen. Er stammt aus einem wohlhabenden Elternhaus der Oberschicht und materiell fehlt es ihm an nichts. Doch auch der materialistische und kapitalistische Lebensstil seiner Eltern bedeutet ihm gar nichts. Er interessiert sich vielmehr für Philosophie und Literatur. Tolstoi, Pasternak, Thoreau, Jack London. Das sind die Männer, deren literarische Werke das Leben dieses jungen Mannes in eine ganz bestimmte Richtung lenken werden. Der Name des 22-jährigen Uni-Absolventen: Christopher Johnson McCandless. Als er die Uni im Mai 1990 abschließt, erzählt er seinen Eltern, dass er an einem Jurastudium in Yale oder Harvard interessiert sei. Doch das ist gelogen, denn er hat eigentlich ganz andere Pläne. Er kündigt seine Wohnung an der Universität in Atlanta, spendet die übrig gebliebenen $24.000 aus seinem College-Fonds an eine gemeinnützige Organisation, verbrennt seine Kreditkarten, seinen Führerschein und seine Sozialversicherungsnummer, steigt in seinen alten Nissan Datsun und fährt von Georgia Richtung Westen. Sein Ziel? Der Weg, die Reise, die Ungewissheit. Von diesem Zeitpunkt an wird sich Christopher, oder Alexander Supertramp, wie er sich von diesem Zeitpunkt an nennen wird, einfach treiben lassen, kreuz und quer durch die gesamten USA. Den ersten Einschnitt auf seinen Reisen erlebt er, als er nach ein paar Wochen den Lake Mead in der Grenzregion von Arizona und Nevada erreicht. Dort parkt er sein Auto des Nachts abseits einer Straße und wird von einer Sturmflut überrascht, die sein Fahrzeug erfasst. Er wird die heikle Situation wie durch ein Wunder unbeschadet überleben, sein Datsun hat allerdings nicht so viel Glück. Das Auto erleidet Schäden und ist nicht mehr fahrtauglich. Doch davon lässt sich Chris nicht entmutigen, ganz im Gegenteil, er ist sogar erleichtert. Seine Kennzeichen waren sowieso nicht mehr gültig, seinen Führerschein hatte er verbrannt, Fahrzeugpapiere in den USA als Registration bezeichnet besaß er keine und eine Versicherung hatte er ebenfalls nicht mehr. Kurzerhand schraubt er die Kennzeichen ab, damit ihm niemand das Auto zuordnen kann, und lässt es einfach in der Wüste zurück. Zudem verbrennt er neben dem Autowrack nochmal einiges an Geld, denn materielle Besitztümer belasten ihn. Jetzt erst ist er ein richtiger Tramper, auf Mitfahrgelegenheiten angewiesen und alles, was er auf der Welt noch besitzt, in einem Rucksack auf seinem Rücken. So begibt er sich nach Kalifornien und verbringt den Herbst und Winter in der Sierra Nevada, ehe es ihn im Frühjahr 1991 über Arizona nach South Dakota verschlägt, wo er als Erntehelfer für den Rest des Jahres arbeiten würde. Doch das stellte ihn vor ein Problem. Er verdiente Geld und hatte ein Obdach. All das, was ihn eigentlich anwiderte und dem er abgeschworen hatte. Deswegen war er eines Tages plötzlich fort und der Farmer, für den er gearbeitet hatte, fand eine von Chris bzw. Alex verfasste Notiz vor. Trampen ist mit so viel Geld zu einfach. Meine Tage waren spannender, als ich mittellos war und mich für meine nächste Mahlzeit echt ins Zeug legen musste. Ich habe beschlossen, dass ich dieses Leben für eine Weile leben möchte. Dann begab Alex Supertramp sich gen Süden. In Colorado kaufte er sich ein Kajak und begann ohne eine Erlaubnis den Colorado River runter zu paddeln. Das brachte ihn ins Visier der Behörden. Alex sah aber nicht ein, wofür es eine Genehmigung brauchte, um einen Fluss herunter zu paddeln, der in seinen Augen niemandem gehörte. So gelangte er über den Colorado River bis nach Mexiko. Dort hielt er sich zwar einige Tage auf, es war ihm aber nicht geheuer, deshalb reiste er wieder in die USA zurück, wo er verhaftet wurde, da er bei der Einreise keine Papiere besaß und eine Handfeuerwaffe mit sich führte. Nachdem diese konfisziert worden war, wurde er allerdings ohne Konsequenzen wieder aus der Gewahrsam entlassen. Nun war sein Ziel wieder der Norden, denn er hatte einen Entschluss gefasst. Er wollte nach Alaska, um dort weit abgeschieden von der Zivilisation, von dem zu leben, was das Land hergab. So wie es all die Romanfiguren in den Geschichten von Jack London getan hatten, die er förmlich verschlungen hatte. Nachdem er also fast 2 Jahre lang kreuz und quer durch die USA gestreunt war, machte Alex Supertramp sich im April 1992 auf den Weg von South Dakota, wo er sich erneut aufgehalten hatte, nach Alaska. Genau genommen war sein Ziel die Kleinstadt Healy, südlich von Fairbanks. Denn die gilt als Eintrittspforte zum Denali National Park. Außerdem ist die Beringsee, die angeblich sein ultimatives Traumziel gewesen sein soll, von Healy auch nur noch 500-600 Kilometer entfernt. Zumindest Luftlinie. Am 28. April 1992 wurde Alex Supertramp, also von einem Mann namens Jim Gallion, von der Kleinstadt Healy aus den Stampede Trail gen Westen runtergefahren, bis die Straße für Jims Fahrzeug nicht mehr passierbar war und machte sich von dort zu Fuß auf in die Wildnis. Jim Gallion hatte Alex noch gewarnt, sich alleine daraus zu begeben, denn Alex war nur sporadisch ausgestattet, hatte zu wenig Ausrüstung, zu wenig Vorräte und vor allem zu wenig Erfahrung. Das alaskanische Buschland ist unerbittlich und verzeiht keine Fehler. Klar, Alex hatte sich 2 Jahre lang in den unterschiedlichsten Gegenden der USA durchgeschlagen, aber das hier war anders. Das hier war Alaska. Alex schlug die Warnungen von Jim aber in den Wind und beharrte auf seinem Ziel. Nachdem Alex den Stampede Trail 2 Tage entlang gewandert war, stieß er auf etwas ganz Besonderes. Einen alten, ausgeschlachteten Linienbus. Dieser war in der Wildnis platziert worden, um Jägern und dergleichen einen Unterschlupf bieten zu können, falls das Übernachten dort draußen mal nötig sein sollte. Für Alex scheint das der perfekte Ort zu sein, um sich für eine Weile niederzulassen. Stolz tauft er sein neues Zuhause in seinem Tagebuch Magic Bus. Hier würde er in den nächsten Monaten seine Pläne verwirklichen. Er lebte von dem, was das Land hergab, er pflückte Beeren und jagte mit einem Gewehr Eichhörnchen, Vögel und andere kleine Tiere, die ihm vor die Flinte kamen. Alles schien am Ende seiner Reise perfekt zu sein. Endlich konnte sich Alex ohne die Ablenkungen der Gesellschaft und der Zivilisation dem widmen, was er am meisten liebte. Dem Meditieren, dem Sinnieren über das Leben, der Suche nach einem Sinn und einem Zweck, den er so sehr in den Büchern suchte, an denen seine Augen förmlich zu kleben schienen. Doch schon bald ändert sich die Tonalität im Tagebuch von Alex, das immer nur aus wenigen Worten pro Tag besteht. Worte wie Schwächlichkeit, Desaster und Misere halten Einzug in sein Vokabular. Und nachdem Alex 66 Tage in der Wildnis verbracht hat, lautet sein Tagebucheintrag Familie, Glückseligkeit. Am nächsten Tag wird aus seinen Aufzeichnungen deutlich, dass er die Wildnis wieder Richtung Zivilisation verlassen wollte. Verlasse Bus, schreibt er an Tag 67 auf. Doch er wird vor ein Problem stoßen. Als er den Stampede Trail im April gen Westen gewandert war, war alles mit etwa 40 cm hoch Schnee bedeckt und die Flüsse entlang der Route, die Alex gekreuzt hatte, führten wenig Wasser. Nun, im Juli war aber die Schneeschmelze im vollen Gang und aus den einst zahmen Bächen waren reißende und meterbreite Flüsse geworden. Unmöglich, diese ohne Hilfsmittel zu überqueren. Erst recht für Alex, der sich vor Wasser fürchtete. In seinem Tagebuch notierte er dazu an Tag 69, Fluss sieht unmöglich aus, einsam, große Angst. Doch ihm waren die Hände gebunden und so kehrte er um und notierte seine Rückkehr zum Bus für den 72. Tag. Von diesem Zeitpunkt an geht es für Alex ums nackte Überleben. In seinem Tagebuch zählt er fast nur noch auf, was er zu essen finden konnte. Meistens ein paar Eichhörnchen. Doch Alex hat ein großes Problem. Die aufwendige Jagd führt dazu, dass er mehr Kalorien verbrennt, als das wenige und magere Eichhörnchenfleisch hergibt. Er nimmt also rapide an Gewicht ab. So notiert er am 94. Tag, extrem schwach. Große Herausforderung, überhaupt auf die Beine zu kommen. Verhungere, große Gefahr. Doch trotzdem erfüllt es ihn mit Stolz, als er kurze Zeit später den 100. Eintrag verfassen kann. Tag 100. Geschafft. Aber in schwächstem Zustand meines Lebens. Tod ist ernsthafte Bedrohung. Zu schwach rauszugehen. Bin wortwörtlich in der Wildnis gefangen. Kein Wild zum Jagen. An den Tagen 105, 106 und 107 schreibt Alex noch ein paar Einträge. Er hat es doch noch einmal geschafft, ein paar Kleintiere zu erlegen. Die Tage 108 bis 112 weisen nur noch Striche auf. Alex hatte wohl keinen Erfolg beim Jagen gehabt oder war schlicht zu schwach gewesen. Am Tag 113 fehlt sogar der Strich, der letzte Eintrag im Tagebuch. Seine letzten Kräfte hatte Alex dafür investiert, eine Notiz zu schreiben, die er am Bus angebracht hatte. Achtung möglicher Besucher, SOS, ich brauche deine Hilfe. Ich bin verletzt, dem Tode nahe und zu schwach, um hier rauszuwandern. Ich bin ganz allein, das ist kein Scherz. In Gottes Namen, bitte bleib, um mich zu retten. Ich bin draußen und sammle Beeren in Laufweite und werde heute Abend zurück sein. Danke, Chris McCandless. August? Außerdem nimmt Chris ein Selfie von sich auf dem er in die Kamera lächelt und eine Notiz in die Kamera hält. Ich hatte ein glückliches Leben und danke dem Herrn. Mach's gut und möge Gott euch schützen. Am 6. September 1992 ist ein Jäger in der Gegend unterwegs und sucht einen Unterschlupf für die Nacht, als er auf den Magic Bus stößt. Schon mehrere Meter vom Bus entfernt steigt ihm ein bestialischer Gestank in die Nase. Im Inneren des Busses macht er dann die grauenvolle Entdeckung. Noch in seinem Schlafsack liegend befindet sich die Leiche von Christopher McCandless. Der Junge wog zu diesem Zeitpunkt gerade mal noch 30 Kilogramm und war am Ende vermutlich verhungert. Der 113. Tag, die letzte Ziffer, die er in seinem Tagebuch niederschrieb, gilt seither als sein Todestag, der 18. August 1992. Christopher wurde 24 Jahre alt. Ein weiteres Beispiel dafür, dass das Leben selbst die tragischsten Geschichten schreibt. Am Ende gelangte Chris zwar noch zu der Erkenntnis, nach der er sich so lange gesehnt hatte, aber für ihn selbst war es zu spät, diese noch in seinem Leben anwenden zu können. Aber was bewegte den jungen Mann überhaupt zu dieser Reise, die sämtliche Grenzen seiner Ideologien und Fähigkeiten sprengen sollte? Die Grundsteine dafür wurden vermutlich schon in seiner Kindheit gelegt. Denn er und seine Schwester Corinne litten schon seit frühen Kindheitstagen unter dem verbalen und physischen Missbrauch, den die Eltern Walt und Billy nicht nur einander, sondern auch ihren Kindern antaten. Ein Umfeld, aus dem Christopher schon früh ausbrechen wollte. Er konnte sich aber wenigstens noch an den Gedanken einer zumindest nach außen hin intakten Familie klammern. Doch auch diese Illusion löste sich eines Tages auf. Als er alte Freunde der Familie in Kalifornien besuchte, erzählten diese ihm, wie es um die Vergangenheit seiner Eltern wirklich stand. Sie hatten den Kindern ihr Leben lang erzählt, dass sie sich schon auf dem College kennengelernt und ineinander verliebt hatten. Nie hatten Christopher und Corinne erfahren, dass Walt bereits mit einer anderen Frau verheiratet gewesen war, mit der er schon einen ganzen Haufen Kinder bekommen hatte. Mehr noch, als Walt dann schon mit Chris' und Corinnes Mutter Billy liiert war, zeugte er ein weiteres Kind mit seiner Ex-Frau. Diese Erkenntnis verletzte Christopher zutiefst und ließ jeden Tag und jede Erinnerung aus seiner Kindheit für ihn zu einer Lüge werden. Daraus entwickelte er eine tiefe Abneigung, ja fast schon einen fanatischen Hass gegenüber allem, was seine Eltern für ihn verkörperten. Scheinheiligkeit, Zwänge, Konsum, Karriere, Materialismus und Kapitalismus. Dies verpaarte sich mit den Tugenden, über die er in seinen Lieblingsbüchern las. Eine der Lektionen aus Leo Tolstois Krieg und Frieden beispielsweise war, dass vieles im Leben der Kontrolle durch den Menschen entzogen ist. Statt krampfhaft Kontrolle anzustreben, lag die Weisheit für Tolstoi darin, das Unkontrollierbare anzunehmen. Sicherlich auch davon ließ sich Christopher zu seinem ungewissen Lebensstil inspirieren, in welchem er jede Art der Konstante und Routine scheute und in dem er nie wissen wollte, wer oder was ihn am nächsten Tag erwartete. Auch hier war seine Abscheu wieder das Leben im Hamsterrad, welches seine Eltern ihm vorgelebt hatten und welches sie auch für ihn vorgesehen hatten. Schule, College, Uni, Karriere, Familie. Dadurch fühlte Chris sich unglaublich unter Druck gesetzt und auch unterdrückt. Sicherlich auch deshalb hielt er große Stücke auf Pasternaks Roman Dr. Zhivago, welches das letzte Buch war, welches er in seinem Leben ausgelesen hatte. Die titelgebende Figur Dr. Zhivago suchte sich in dieser Geschichte mit Poesie auszudrücken. Diese symbolisiert die Individualität, welche in totalitären Systemen unterdrückt wird. Freilich lebte Chris nicht in einem totalitären System, unterdrückt fühlte er sich aber dennoch. In seinem akademisch-kapitalistisch geprägten Lebensumfeld sah er keine Möglichkeit, seinen Wünschen nach Freiheit nachzugehen. Er wollte so sein wie Henry David Thoreau. Thoreau war ein US-amerikanischer Schriftsteller und Philosoph, der sich in den 1860er Jahren eine bescheidene Holzhütte in einem Wald errichtete, um der industrialisierten Massengesellschaft der USA zu entgehen. Thoreau war einer der Mitbegründer des amerikanischen Transzendentalismus. Diese philosophisch-literarische Bewegung, entstanden Mitte des 19. Jahrhunderts, fußte auf Kerngedanken wie Selbstbestimmung und Individualität, Naturverbundenheit, der Ablehnung gesellschaftlicher Konventionen und spirituellen Erfahrungen. Ein zentrales Werk des Transzendentalismus war eben das Buch Walden von Henry David Thoreau, in welchem er über die Erfahrungen seiner etwa 2 Jahre andauernden Isolation in einem Waldstück schrieb. Dieses Werk dürfte Christopher ganz besonders inspiriert haben, denn viele seiner Ideologien und Taten decken sich mit den Kernpunkten des Transzendentalismus. Und dann war Christopher natürlich auch noch ganz begeistert von den Geschichten, die Jack London zusammengetragen hatte. Viele seiner Geschichten spielten im Yukon, das ist ein Territorium in Kanada, und eben in Alaska. Ich kann nicht anders als absolut sicher zu sein, dass die Geschichten von Jack London vermutlich der ausschlaggebende Punkt waren, der Chris dazu inspirierte, nach Alaska trampen zu wollen. Und das, obwohl Hunger, Kälte und Tod ständige Begleiter der Charaktere in Jack Londons Geschichten und Romanen sind. Aber warum erzähle ich das hier alles jetzt in aller Breite? Schließlich ist das hier immer noch ein Podcast über Filme und nicht über Biografien. Absolut richtig, aber wie ich zu Anfang bereits angedeutet habe, wenn Menschen den Mut dazu haben, ihre Träume zu verfolgen und dies in einer derartig bemerkenswerten und tragischen Geschichte endet, dauert es oft nicht lange, bis ihre Schicksale den Weg auf die Leinwand finden. Im Fall von Chris McCandless wurde der Stein dazu von einem Reporter namens John Krakauer ins Rollen gebracht. Der hatte bereits im Januar 1993 einen Artikel über das Leben von Chris verfasst. Im Januar 1996 erschien seine Lebensgeschichte dann nochmal sehr viel detaillierter als Roman namens Into the Wild. 11 Jahre später erschien dann der gleichnamige Film, der den Roman zur Grundlage nahm. Regie führte der bekannte Schauspieler und Regisseur Sean Penn. In die Rolle des Chris McCandless schlüpfte der damals ebenfalls Anfang 20-jährige Emile Hirsch. Interessant an diesem Film, der im Grunde den Ausführungen des Romans folgt, ist, dass die Ereignisse aus Chris' Leben im Grunde als die klassische Heldenreise dargestellt werden. Die Heldenreise habe ich bei A42 und den Rittern des Filmgenusses schon das eine oder andere Mal erwähnt. Sie ist im Grunde ein Grundgerüst, an welchem sich viele Drehbuch- und Romanautoren entlanghangeln. Es geht auf die Forschungsergebnisse von Joseph Campbell zurück, der tausende Geschichten aus aller Welt untersucht und auf wiederkehrende Muster in den Erzählstrukturen gestoßen war. Diese wiederkehrenden Strukturen hatte er dann zu einigen Stationen zusammengefasst und als A Hero's Journey, also die Heldenreise, bezeichnet. Die Heldenreise beginnt dabei stets in der für den Helden bekannten Welt. Diese wird häufig als trostlos, öde oder toxisch dargestellt. Für Chris ist es das Leben, das ihm zutiefst widerstrebt und das er unbedingt hinter sich lassen möchte. Ein Leben, in dem es nur auf akademische Erfolge, die Karriere, eine weiße Weste und einen sauberen Schein ankommt. All diese kapitalistischen und heuchlerischen Eigenschaften, die er mit seinen Eltern assoziiert, treiben ihn förmlich aus der Gesellschaft hinaus. Häufig ergeht an den Helden dann der Ruf des Abenteuers, der ihn dazu inspirieren wird, sein altes Leben hinter sich zu lassen. Natürlich kann der Ruf des Abenteuers auch im übertragenen Sinne stattfinden, statt dass tatsächlich ein Herold oder sonst wer ihn physisch überbringen muss. Im Fall von Chris ergeht der Ruf des Abenteuers aus all der Literatur, die er konsumiert und die ihn und seine Ideale formt und die ihn verstehen lassen, wie sehr er sein bisheriges Leben verabscheut. Dementsprechend fällt ihm die nächste Station seiner Heldenreise auch besonders leicht, die Trennung von der alten Welt. Das findet im Film sehr bildhaft statt, indem Chris sein Geld weggibt, seine Papiere verbrennt und sich sogar einen neuen Namen, nämlich Alex Supertramp, gibt und seinen alten Namen somit im Grunde aufgibt, stirbt seine bisherige Persona, Chris McCandless, einen symbolischen Tod. So hat er sich von der ihm bekannten Welt abgenabelt und macht sich auf den Weg zur neuen Welt. Auf dem Weg dorthin werden ihm natürlich jede Menge Mentoren und Weggefährten begegnen, so zum Beispiel Jen und Rainey, die ihm ein alternatives Leben und die Hippie-Ideale näher bringen, Ron Frantz, der eine väterliche Figur darstellt und ihm die Adoption anbietet, und Wayne Westerberg, der ihm Pragmatismus und Arbeitsethik näher bringt. All diese Figuren werden Chris natürlich nicht nur mit Rat und Tat zur Seite stehen, sondern sie verkörpern auch unterschiedliche Lebenswege, die Chris einschlagen könnte, und alternative Formen von Gesellschaft, derer Chris sich erfreuen könnte, doch er wird zu diesem Zeitpunkt noch nicht bereit dazu sein, sich in eine wie auch immer gestaltete Gesellschaft einzugliedern, und so wird er sich jedes Mal aufs Neue aus dem Staub machen, sobald er das Gefühl bekommt, dass die Mentoren anfangen, eine familiäre Bindung zu ihm aufzubauen. Er ist schlicht noch nicht bereit, sich auf diese Mentoren und Wegweiser einzulassen und wird sie verlassen bzw. zurückweisen, obschon er sie eigentlich wertschätzt. Das liegt auch an der Heldenreise, denn seine Wanderschaft durch die USA ist noch nicht die unbekannte Welt, schließlich hatte er viele dieser Staaten schon zuvor bereist. Die für ihn unbekannte Welt erreicht er erst, als er weit in den Norden vorgestoßen ist, nämlich bis nach Alaska. Alaska und vor allem seine Natur stellt die archetypische unbekannte oder andere Welt dar, ungezähmt, außerhalb von Kultur und Gesellschaft und in Chris' Welt das Zentrum des Unkontrollierbaren, so wie es Tolstoi in seinem Roman Krieg und Frieden umschrieben hatte. Der Magic Bus, in dem Chris Unterschlupf finden wird, wird dabei zur Schwelle zur unbekannten Welt. Chris ist hier noch nicht richtig in der Natur angekommen, aber richtig in der Zivilisation befindet er sich auch nicht mehr. Der Bus, halb menschliches Artefakt und halb von der Natur zurückerobert, steht sinnbildlich genau für diesen Übergang zwischen Zivilisation und Wildnis. An diesem Ort angekommen wird Chris dann auch mit einer weiteren Trope der Heldenreise konfrontiert, den Prüfungen. So sieht er sich in der Wildnis, genau wie die Figuren in den Romanen Jack Londons, mit Hunger, der Jagd und der Isolation konfrontiert und muss sich hier in der Natur beweisen, um überleben zu können, genauso wie er es sich die ganze Zeit gewünscht hatte. Das wird aber auch unweigerlich dazu führen, dass er sich mit seiner eigenen Sterblichkeit und den Grenzen seiner Fähigkeiten wird auseinandersetzen müssen. Als er beispielsweise einen Elch erschießt und versucht, das Fleisch auf längere Zeit haltbar zu machen, scheitert er an dieser Aufgabe und bezeichnet dies in seinem Tagebuch gar als eine der größten Tragödien Mysterien seines Lebens. Dieser madenbefallene Elchkadaver symbolisiert das Scheitern von Chrises Integration in die Wildnis. Er möchte Teil dieses Kreislaufs werden, doch schlussendlich muss er seinen Misserfolg anerkennen. So muss er sich mit seinem Selbst befassen und wird erkennen, dass er sich romantisierten Illusionen in den Büchern hingegeben hat, die er so fleißig gelesen hat. Hier fallen seine Ideologien und seine romantischen Vorstellungen der Isolation und die Wirklichkeit auseinander und er muss sich eingestehen, dass er die Gemeinschaft zu anderen Menschen zu radikal abgelehnt hat. In diesem Moment wird er zu seiner Erkenntnis gelangen und in seiner Ausgabe von Dr. Zhivago die Worte Happiness only real when shared aufschreiben. Das ist auch genau das, was Pasternak in seinem Buch niedergeschrieben hatte. Ein Gedicht, das nur in Dr. Zhivagos Kopf existiert und nie niedergeschrieben wurde, wird nie ein fertiges sein. Ungeteiltes Glück ist nämlich so unvollkommen wie ein Gedicht, das nie gelesen wird. Man könnte durchaus argumentieren, dass Chris mit dieser Erkenntnis die eigentliche Prüfung bestanden hat und die Erkenntnis seine Belohnung ist. Ich habe es aber bereits gesagt, Chris McCandless wird seine Erkenntnis, seine Belohnung, die die alte, bekannte Welt am Ende der Geschichte normalerweise mit der Rückkehr des Helden bereichert, eben nicht mehr persönlich mit seiner alten Welt teilen können, denn die ungezähmte Natur wird ihm die Rückkehr nicht erlauben. Wie Chris bereits selbst in seinem Tagebuch festhielt, war er buchstäblich in der Wildnis gefangen. Sein Tod nimmt im Sinne der Heldenreise aber archetypisch die Funktion der Opferung ein, durch die seine Geschichte weiterlebt. Sein Scheitern an der Realität wird zur mythischen Apotheose. Er wird Teil eines Größeren, einer Erzählung, die andere Menschen inspirieren wird. Durch Chrises Tod und seine Unfähigkeit, in die bekannte Welt zurückzukehren und seine Erkenntnis zu teilen, übernehmen die Lesenden respektive Zuschauenden diese Rolle. Chrises Geschichte selbst wird zur Rückkehr mit dem Elixier, die Botschaft, dass Glückseligkeit nur real und wahrhaftig ist, wenn wir sie mit anderen teilen können. Schlussendlich könnte Chris seine bewusste Reduzierung auf ein Minimum zu Verhängnis geworden sein. Nachdem sein Auto durch eine Sturmflut unbrauchbar geworden war, hatte er nur noch seinen Rucksack als Transportmöglichkeit. Das war natürlich schön für seine ideologische Vorstellungen. Schließlich steht ein Auto für einen gewissen Komfort, für Besitz und für die Gesellschaft. Schließlich verpflichtet ein Auto zu Versicherungen, Zulassungen, einem Führerschein. Alles gesellschaftliche Konventionen, die Chris im Sinne des Transzendentalismus ablehnte. Der Rucksack hingegen symbolisiert die radikale Einfachheit. Nur was er am Körper tragen kann, begleitet ihn. Dies ist aber auch ein Befreiungsschlag für Chris, denn dies markiert auf seiner Reise den Übergang vom bürgerlichen Leben zur asketischen Pilgerexistenz. Außerdem braucht Chris somit auch keine Straßen und keine Infrastruktur mehr. Er steht jetzt völlig in der Selbstverantwortung und führt das Ideal, unabhängig von der Gesellschaft zu leben. Der Rucksack ist aber nicht nur ein Symbol der Freiheit und der Selbstbestimmung, sondern auch ein Symbol der Last, denn Chris trägt nicht nur seine Ausrüstung, sondern auch seine Ideale, Illusionen und Fehler mit sich. So war sein Rucksack am Ende wohl zu leicht, weil Chris seine Ideale über die Praxis stellte. Gleichzeitig war sein Rucksack aber auch zu schwer, da er symbolisch für die Last dieser eigenen Ideale steht. Chris hatte sich hier ganz stark von Thoreau inspirieren lassen, der in seinem Roman Walden Folgendes schrieb: Ich hatte 3 Kalksteine auf meinem Pult liegen, fand aber zu meinem Entsetzen, dass sie tagtägliches Abstauben benötigten, während mein geistiger Hausrat noch unabgestaubt dastand und voller Abscheu warf ich sie zum Fenster hinaus. Diesen Minimalismus, wie ihn Thoreau hier beschrieb, bewunderte Chris und so war es für ihn stets eine große Befreiung, sich von allem Materiellen zu lösen, was ihn von seiner eigentlichen Mission abhielt, die Reise zu sich selbst. Diese radikale Reduktion auf das Wesentliche als eine Art asketische Reinigung legte Chris aber vielleicht etwas zu weit aus. Wo Chris nur einen Rucksack besaß, lebte Thoreau in einer zwar bescheidenen Hütte, aber er hatte ein Dach über dem Kopf. Zudem lebte Thoreau zwar einfach, aber nicht völlig isoliert. Seine Hütte befand sich nahe des Städtchens Concord in Massachusetts, was ihm ermöglichte, Besuch zu empfangen und regelmäßig mit Vorräten versorgt zu werden. Diesen Lebensstil radikalisierte Chris, völlige Abkehr, totale Selbstgenügsamkeit, kein Sicherheitsnetz. So symbolisiert Chrises Rucksack nicht nur Thoreaus Ideal der Einfachheit, sondern auch die Grenzen dieses Ideals. Thoreau führte ein philosophisches Experiment durch, welches noch immer so weit nötig in gesellschaftliche Strukturen eingebettet war. Chrises Ausrüstung enthielt aber nicht nur das Notwendige und die Lasten seiner Ideale, sondern auch die Dinge, die er nicht mitgenommen hatte, Wissen, Erfahrung, Vorräte und schlussendlich die Gemeinschaft, die er kurz vor seinem Lebensende wieder suchte. Stattdessen kostete seine gelebte Radikalität ihn das Leben. Ich möchte über die Analyse des Films hinaus aber auch gar nicht über Chris McCandless und sein Schicksal urteilen. Das haben andere Menschen online zuhauf getan. Ich finde seine Geschichte und seine Reise einfach faszinierend und zu seinem 33. Todestag möchte ich dir diesen Film über sein Leben ans Herz legen. Die außergewöhnliche Geschichte wird mit wunderschönen Aufnahmen aus der gesamten USA untermalt und Emil Hirsch spielt Chris einfach fantastisch und sympathisch. Und damit hoffe ich, dass dir mein Essay über Chris McCandless und Into the Wild gefallen hat. Schreib mir deine Meinung zu Chris und zum Film doch gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr über ein Abo und eine gute Bewertung freuen, das hilft mir wirklich ungemein weiter. Und für Feedback und Wünsche jeglicher Art kannst du mich wie immer über den Instagram-Account der verdammten Nerds erreichen. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, hier bei A42 mit mir, dem Niklas.